Ja, ein rätselhafter Text, oder? Wisst ihr, bei Rätseln ist es ja so, die sind ja super leicht, wenn man die Antwort kennt, stimmt's? Aber wenn man noch so ein noch grübelnder ist, hat man sowas wie so eine Blockade im Kopf. Man weiß, man kommt einfach nicht drauf, bis einen dann vielleicht so ein Geistesblitz trifft oder ein netter Nachbar einem auf die richtige Spur bringt. Wenn man dann die Lösung hat, wenn man sie findet, dann hat man diesen Moment. Kennt ihr den? Diesen, ah, da war es doch die ganze Zeit da vor meinen Augen. Kennen wir das? Diesen Moment? So kann es sein, wenn die Lösung sozusagen direkt vor unseren Augen tanzt und sozusagen auf der Hand liegt, aber wir einfach nicht draufkommen. Wir einfach nicht sehen, um was es geht. Die Lösung nicht finden. Und so ähnlich ist es mit der Advents- und der Weihnachtszeit. Der Glaube sieht hier das Wendepunktereignis in der Geschichte der Menschheit. Und doch ist es vor vieler Augen verborgen, was hier passiert. Unser Innerstes braucht diesen Moment, damit wir verstehen, um was es geht, dieses tiefe Urvertrauen erleben können, das der Gläubige Glauben nennt. Und dann, dass die Welt in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Im Lukas-Evangelium, mit dem wir uns ja die letzten Wochen so in der Adventszeit beschäftigt haben, ist der Glaube mit einem ganz entscheidenden Ereignis verbunden, nämlich diesem Ereignis. Und da, wo dieses passiert, da erkennt man das bei Lukas. Überall da, wo Glaube entsteht, dieses Urvertrauen, da ist so eine Kerncharaktereigenschaft da, es drückt sich aus. Richtig, es ist die Freude. Freude wird ganz groß geschrieben im Lukas-Evangelium und so darfst du überall da, wo du Freude siehst in diesem Evangelium, darfst du sehen, boah, da entsteht tatsächlich gerade Glaube. Heute ist so ein bisschen der Abschluss dieser Adventspredigtserie und bevor wir sozusagen jetzt zum Heiligabend kommen, der Alex hat schon ein bisschen vorgegriffen, wollen wir uns nochmal ganz kurz in die Vorweihnachtszeit begeben, weil noch ist ja nicht Heiligabend. Und wir haben in den letzten Wochen so gesehen, dass Lukas so eine Art Schnitzeljagd mit uns treibt. Er gibt uns immer wieder Hinweise, die auf das hinweisen, was kommen wird. So kleine Schnipsel und heute wollen wir den letzten Schnipsel aufgreifen und mal sehen, was für einen grandiosen Hinweis Lukas uns hier noch gibt, der uns bisher fehlt, damit wir dann die Bescherung völlig begreifen können. Und so lesen wir, dass bevor Jesus, das Kind, geboren wird, ein anderes Kind geboren wird, nämlich das Kind von Elisabeth und Zacharias. Und die Frage, die entsteht, als er dann geboren ist, ist, wie soll der Junge heißen? Das fragen die Leute. Und wir erinnern uns, Zacharias ist stumm, weil er dem Engel nicht geglaubt hat, der gesagt hat, du und deine Frau, ihr werdet in eurem hohen Alter nochmal ein Kind bekommen. Und deswegen sagt Elisabeth, dieser Junge soll Johannes heißen. Und es erhebt sich Widerspruch. Die Leute erheben Einspruch und sagen, es gibt niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Es war damals üblich, dass man sein Kind, zumal das Erstgeborene, nach einem wichtigen Verwandten benannte, oder in diesem Fall vielleicht sogar naheliegender, nach dem Vater. Mit der Namensübertragung war man nämlich überzeugt, dass man hatte so eine Erwartung, dass der Sohn dann die Aufgabe des Vaters fortsetzen würde. Dass das ganze Unvollkommene, was der Vater nicht geschafft hat, dass der Sohn es wenigstens vielleicht irgendwie hinkriegt. Und wer heute Abend unter den Baum schaut, der wird ein ähnliches Phänomen auch in unserer Zeit finden. Eltern und vor allem Väter schenken ihren Kindern Dinge, die sie selbst haben wollten. In der Hoffnung, dass ihre Kinder vielleicht mal eines Tages es ein bisschen besser hinkriegen als sie selbst. Zacharias ist stumm und damit ist er als Unvollkommener dienstunfähig für den Tempel. Er kann nicht mehr Priester sein, so wie es gedacht war. Und da wäre es doch so naheliegend gewesen, den Neugeborenen Zacharias zu nennen und zu sagen, dieser Junge wird eines Tages den Dienst seines Vaters im Tempel fortsetzen. Aber als Elisabeth und Zacharias später ihren Sohn Johannes nennen, sagen sie der ganzen Welt damit eine Sache. Sie sagen, unser Sohn wird einen anderen Dienst haben als sein Vater. Er wird etwas anderes tun. Nur was wird das sein? Der sogenannte Benediktus, den uns gerade der Alex vorgelesen hat, der Lobpreis des Zacharias, der macht das alles jetzt nochmal ganz deutlich. Dieser Lobpreis der Vorweihnachtszeit besingt nochmal, was in der Namensgebung von Johannes eigentlich schon gesagt ist. Der Name Zacharias bedeutet die Erinnerung. Oder man könnte es auch übersetzen, Gott gedachte meine. Es ist ein Name, der aus der Vergangenheit schöpft. Der Gott loben kann, weil er in der Vergangenheit sieht, dass Gott gehandelt hat, dass Gott mich gesehen hat, dass Gott an mich gedacht hat. Aber der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Gott ist heute gnädig. Es ist ein Name, der nicht auf die Vergangenheit zurückgreift, sondern im Hier und Heute steht. Und der Gott loben kann, weil Gott jetzt handelt. Und damit stecken wir mittendrin in dem Hinweis, den uns Lukas noch geben möchte, bevor wir zum Heiligen Abend kommen. Durch den Heiligen Geist werden Zacharias die Augen geöffnet. Und er beginnt prophetisch zu sprechen über Dinge, die viele Menschen gar nicht sehen können. Er tut etwas, was man vielleicht so outside the box nennen könnte. Israels Glaube und vielleicht ja auch deiner heute ist gebunden an die Heilserfahrungen der Vergangenheit. Das, was Gott in der Vergangenheit getan hat und an sein lebendiges Wort. Und beides gehörten zur Zeit des Zacharias in dieser Vorweihnachtszeit der Vergangenheit an. Gott sprach nicht mehr. Es war ruhig geworden. Man erinnerte sich vielleicht noch ganz dunkel an die Geschichten aus alten Zeiten. Aber lang war es her, dass Gott mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm an den Vätern und den Müttern gehandelt hatte. Es ist lange her, dass Gott sie losgekauft hat von ihren Unterdrückern und sie hinausgeführt hat aus dem Land, in dem sie Gefangene waren. Und damit war die Zeit, in der wir uns befinden vor dem Heiligabend, die Zeit der Gelehrten. Jener Männer, weisen Männer, die die Vergangenheit deuten konnten. Es war die Stunde des Erinnerns. Und es gab ein paar wenige tapfere, die in bunten Bildern und abgespaceter Sehnsucht so gesagt haben, eines Tages, irgendwann in weiter Zukunft, wird Gott noch ein letztes Mal handeln. Aber das Jetzt, das Heute war ziemlich entleert. Da war wenig Zuversicht. Man konnte sich nur noch erinnern und in einer undefinierten Zukunft vielleicht etwas Hoffnung schöpfen. Aber eigentlich war das Leben aller leer, völlig entleert. Vom Heute konnte man eigentlich nichts mehr erwarten, zumindest nichts von Gott. Und dann kommt dieser Lobpreis des Zacharias, der plötzlich sagt, in der Geburt meines Kindes, des Johannes, passiert etwas, aktualisiert sich Heil. Hier können wir sehen, dass Gott doch handelt. In und um dieses Ereignis sehen wir, dass Gott am Wirken ist, dass er etwas tun will in unserer Zeit. Und Zacharias weiß, es ist noch nicht völlig da. Da fehlt noch ganz viel, aber hier wächst etwas auf. Hier entsteht etwas, was eines Tages ganz groß sein wird. Zacharias spricht von einer Erfüllung, die noch nicht da ist. Er kann sie noch nicht sehen, er kann sie noch nicht aufzeigen, aber es entstehen große Erwartungen. Zacharias ist überzeugt, Gott handelt. Schauen wir noch mal rein, was Zacharias singt, lobt, wie auch immer er das damals gemacht hat. Er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter, ein Horn des Heils, erweckt im Haus seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Man könnte jetzt ganz, ganz viel über das, was Zacharias hier sagt, wir könnten uns lange unterhalten heute. Es ist so voller Metaphern, so voller Bilder, so voller Geheimsprache, könnte man sagen, dass man Tage damit verbringen kann, es zu versuchen zu entschlüsseln. Wie so ein ganz großes Rätsel. Wer ist der Besuch? Was bedeutet Rettung? Was hat es mit dem Horn auf sich? Also ganz, ganz viele Fragen kommen hier auf. Und Zacharias versucht, das, was ihn so ergriffen hat, diese innere Freude, diesen Glauben an einen Gott, der handelt, er versucht es in die alte Gebetssprache Israels zu übersetzen und dem irgendwie Worte zu verleihen. Aber weil heute ja noch Bescherung ist und ich weiß, wir alle auch irgendwie heim wollen, mal zwei kleine Gedanken aus diesem ganzen großen Lied, was Zacharias hier sagt. Gepriesen sei der Gott, sei der Herr, der Gott Israels. Eins ist klar, da wo Gott anfängt zu handeln, wo Gott etwas tut, da entsteht große Freude, da erwacht der Lobpreis aus dem Winterschlaf. Und Menschen werden eingeladen, teilzunehmen, mitzumachen, mitzusingen. Und wir alle kennen das. Wenn ein großartiges Lied dein Herz berührt, dann kannst du nicht anders, als wenigstens ein bisschen mitzuwippen. Und so ist auch da, wo Lobpreis Gottes entsteht, da wo Gott hineinwirkt in die Geschichte, da fangen Menschen an, sich zu bewegen. Da fangen Menschen an, Gott zu loben. Aber nicht nur das Volk Israel darf sich darüber freuen, was passiert. Nein, dieser Lob ist nicht auf dieses Volk, auf eine Kultur, auf eine bestimmte Sprache beschränkt. Der Gott Israels, das ist keine Beschränkungsformel, sondern es sagt, Gott handelt hier in Israel. In diesen Geschehnissen offenbart Gott sich und seine Zuwendungen und seine ganzen Absichten für die ganze Welt. Woher ich das weiß? Weil Gott nicht so ist wie wir. Wir reden, und wir werden es vielleicht auch heute Abend tun, über das große Ganze. Das tun wir gerne. Wir können den ganzen Heiligabend damit verbringen, über die Ungerechtigkeit in der Welt zu philosophieren. Aber wenn es dann um Hausaufgabenhilfe für Geflüchtete geht, sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen oder einfach nur ein Lächeln für die Frau an der Kasse, dann sind wir oft zu beschäftigt mit uns selbst. Und Gott ist da ganz anders. Gott ist nämlich konkret, er wird praktisch. Und konkret bedeutet immer, dass man mit den kleinen Dingen anfängt, dass man sich aufmacht, dass man dem, was man verändern will, begegnet. Und darum ist Weihnachten auch kein theoretisches Fest, keine Feier der Sonnenwende oder sowas, sondern wir feiern, dass an einem ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit etwas passiert ist. Wir feiern das, weil Gott konkret wird, weil er praktisch handelt und sich hineingibt in Zeit. Und was er da tut, das beschreibt Zacharias. Er sagt, er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet. Das, was Gott in der Vergangenheit begonnen hat, das, wie wir ihn erleben können, auch in den alten Schriften und in den Geschichten, die lange her sind, das ist nicht mal der Höhepunkt dessen, was Gott tut. Sein Wirken dringt plötzlich hinein in unsere Zeit. Es ist plötzlich wieder da, zwar ganz klein, aber doch sehr konkret. Seit diesem Lied, das Zacharias hier singt, ist dieses Heute, an dem Gott handelt, jetzt. Jeden Tag. Gott vollbringt Heil und kommt uns Menschen nahe und ist es geblieben. Das ist das Wunder von Weihnachten. Und seitdem dürfen alle Menschen auf der ganzen Welt, egal wer sie sind, welche Sprache sie sprechen, wie sie aussehen, wie alt sie sind, all das spielt keine Rolle, sondern sie alle dürfen, wie Zacharias es sagt, furchtlos diesem Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Heiligkeit bedeutet, diese Beziehung zu Gott ist geklärt. Auf einmal ist Beziehung mit dem mächtigen Herrscher möglich. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass auch zwischen uns Menschen Dinge wieder in Ordnung kommen können. Das ist das, was Gott verändert, weil er konkret an einem Tag, an einen Ort kommt. Und Zacharias, er erkennt dieses Unbekannte, dieses Neue, diesen Ereignissen, dieses augenöffnende Moment. Und die Freude lässt sich auch in seinem Herzen nicht mehr halten. Und so sagt Zacharias etwas über seinen eigenen Sohn. Er sagt, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Und da ist es. Da wird Gott auf einmal ganz konkret. Dieses Kind Johannes, das geboren ist, wird Prophet sein. Er wird sprechen im Namen Gottes und auf jemanden hinweisen, nämlich auf den Sohn des Höchsten, der verheißen ist. Er wird ihm den Weg bereiten bei den Menschen. Und so steht Johannes als der Prophet des Höchsten, dessen Name Gottes gnädig ist, als Vorläufer des Sohnes. dieses kleinen Jesuskindes, dessen Name bedeutet, Gott ist Rettung. Und damit steht Johannes mit einem Fuß in der Vergangenheit und er macht schon den Schritt in die Zukunft, in unsere Zukunft, in dieses neue Kapitel, das Gott seit der heiligen Nacht mit uns Menschen schreibt. Johannes ist der Letzte, der sich erinnert an die großen Taten Gottes. Aber mit und durch ihn ist auch klar, ab jetzt ändert sich alles. Der Retter ist da. Gott wird konkret mit seinen Menschen. Gott handelt erneut und wie Gott handelt, das packt Zacharias nochmal in so ein paar geheimnisvolle Worte. Er sagt, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Alles, was hier passiert, beruht im Glauben darauf, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gnädig handelt, durch seine barmherzige Liebe, wie es hier übersetzt ist. Hand aufs Herz. Das klingt abgedroschen, oder? Egal wie alt du bist und wie viele Gottesdienste du an Heiligabend besucht hast, mindestens genauso oft wirst du diese Phrase gehört haben. Sind wir ehrlich, es ist einfach oft nicht mehr für uns relevant. Aber wisst ihr, selten wird das, was Gott beschäftigt, so persönlich und so existenziell über Gott gesagt wie in diesem Satz. Man könnte formulieren, Gott hat ein mitleidiges Herz. Es beschäftigt ihn, es ist ihm nicht egal und es treibt ihn an. Das ist schon eine mutige Aussage, die Weihnachtsgeschichte hier macht, dass Gott ein schwaches Herz hat. Der Schöpfer aller Dinge, dass er leidet, dass er mit uns leidet, dass er mit seiner Schöpfung leidet, dass er innerlich tief im Inneren bewegt ist über das, was diese Welt so treibt. Über die Gleichgültigkeit, über die Gewalt, die in unserer Welt herrscht. Gott fühlt mit und er leidet mit jedem seiner Geschöpfe. Wenn Leid widerfährt, leidet Gott. Was für ein unfassbarer Gedanke. Der Hocherhabene, der über allem steht, ohne Zweifel, ist betroffen über das Leben, das diese Welt führt. Und er leidet mit und er entscheidet sich, Beistand zu bringen. Er entscheidet sich, an einem konkreten Ort, zu einer bestimmten Zeit, Teil von dem Ganzen zu werden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das passiert am Heiligabend. Der Besuch, er kommt. Und er kommt nicht wie die komische Tante oder wie der böse Wolf, sondern er kommt wie das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Wir leben ja in einer Zeit der Elektrizität. Aber wenn die Sonne aufgeht und ein neuer Tag beginnt und die Dunkelheit vertrieben wird und auf einmal die Wärme wieder zurückkommt, dann merken wir, dass hier etwas umbricht, sich etwas völlig verändert. Und das ist das Bild, was hier gebraucht wird für die Ankunft des kleinen Kindes Jesu. Mitten im Volk erscheint aus der Höhe das Licht. Ein Licht, das zunimmt im Laufe des Tages, das Kraft entfaltet und das in der Lage ist, die ganze Welt zu entfalten, zu verwandeln, Frucht zu bringen, Blüten zu treiben. All das ist möglich. Und dabei ist dieser Widerspruch theologisch existenziell. Mitten im Volk und doch aus der Höhe. Mitten unter den Menschen steht der Retter auf. Er ist vollends einer von ihnen und doch ist er gleichzeitig von Gott aus der Höhe gesandt. Es ist der, der später auch im Lukas-Evangelium von den Engeln verheißen wird. Dessen Zepter seine Windel ist, an dem man ihn erkennt. Der rumliegt und doch das Licht dieser Welt ist. Und damit sind wir bei Lukas am Ende der Schnitzeljagd angekommen. Lukas formuliert es so: Maria wickelte Jesus in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In Windeln gewickelt liegt jener, der das Licht Gottes ist für diese Welt, der alles verändern soll. Gottes Licht kommt, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes sind, und unsere Schritte zu lenken auf dem Weg des Friedens. wessen Leben gepackt wird von diesem Licht, wer das erkennt und davon geprägt ist, was am Heiligabend von den Engeln verkündet wird und im Lobpreis des Zacharias schon so angedeutet ist, der wird genau das erleben, was auch das letzte Wort dieses Lobpreises ist. Frieden. Frieden ist der Zustand eines Lebens, das mit sich selbst, seiner Umwelt und letztlich mit dem Ursprung aller Dinge im Einklang ist, wo kein Widerspruch mehr ist. Und so endet das Lied des Zacharias mit diesem einen Wort: Frieden. Und genauso wird später die himmlische Streitmacht am heiligen Abend friedlich an der Grenze zwischen Himmel und Erde stehen. Was für ein furchteinflößendes Bild. Alle Gewalt, die himmlischen Streitmächte stehen an der Grenze, aber anstatt die Gewalt Gottes durchzusetzen, auch in dieser Welt, entscheiden sie sich, ein Lied zu singen. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf der Erde ist Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da ist er, dieser Augenöffner, der uns erlaubt, fröhlich zu glauben. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass zu Weihnachten dieses Erlebnis, das Lukas in seinem Evangelium so Schritt für Schritt entfaltet hat. Und dass in dieser Botschaft Frieden auf Erden seinen Höhepunkt findet. Und Frieden fängt immer bei uns Einzelnen, in unseren Herzen an. Und ich hoffe, dass in diesem Jesuskind auch dieser Friede Gottes in dein Herz kommt. Ich wünsche uns allen frohe Weihnachten.